Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In den letzten Jahren haben wir am Sonntag quasi Monogenity immer das Thema der neuen Geburt behandelt. Wie auch an anderen Tagen teilweise im Jahr zu Anlässen, wo es passend erschien, sodass ich heute mal einen anderen Schwerpunkt setzen will. Ich bleibe aber doch trotzdem bei diesem Thema der neuen Schöpfung, deren Grundlage die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist. Aber ich will es heute mal nicht individuell beziehen auf den einzelnen Gläubigen, weil das Thema viel größer ist als der Einzelne, auch größer sogar als die Gemeinde. Das Thema betrifft nämlich auch das Volk Israel und sogar auch das Land Israel. Und dazu lese ich aus dem Propheten Hesekiel im 36. Kapitel die Verse 22 bis 35. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid, entheiligt habt. Ich will meinen großen Namen, den ihr entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch erzeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen, euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen und will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller Unreinheit, von all euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren, dass euch die Völker nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Dann werdet ihr an euren bösen Wandel denken, an euer Tun, das nicht gut war, und werdet euch selbst zuwider sein um eurer Sünde und eurer Gräuel willen. Nicht um euretwillen tue ich das, spricht der Herr, das sollt ihr wissen, sondern ihr werdet euch schämen müssen und schamrot werden, ihr vom Hause Israel, über euren Wandel. So spricht Gott der Herr. Zu der Zeit, wenn ich euch reinigen werde von all euren Sünden, will ich die Städte wieder bewohnt sein lassen. Die Trümmer sollen wieder gebaut werden. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es vor den Augen aller, die vorübergingen, verheert war. Und man wird sagen, dieses Land war verheert und jetzt ist es wie der Garten Eden. Die Städte waren zerstört, öde und niedergerissen und nun stehen sie festgebaut und sind bewohnt. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. In diesen Versen, die wir gehört haben, wie auch in vielen anderen Texten, im Propheten Hesekiel, aber auch bei Jeremia, auch bei Jesaja spricht Gott, so möchte ich das mal nennen für diese Predigt, und dann merkt ihr auch, warum ich es heute auf diesen Sonntag gelegt habe, spricht Gott von einer Wiedergeburt seines Volkes. Wiedergeburt des Volkes Israel zu einem neuen Bundesvolk. Möchte mal das einordnen in die Prophetentexte insgesamt. Hesekiel spricht ja hier vom Haus Israel. Er spricht zu den Stämmen Israels. Aber im Propheten Jeremia, da haben wir fast eine gleichlautende Botschaft mit denselben Inhalten. Gott schenkt ein neues Herz, er nimmt die Sünde des Volkes weg, er macht einen neuen Bund mit ihnen, er schenkt ihnen Frieden. Also all diese Inhalte sind bei Jeremia und dann gerichtet sowohl an das Haus Israel als auch an das Haus Juda. Und wenn wir Juda hören, dann kombinieren wir Juden, denken an das Volk der Juden. Aber wir müssen geschichtlich natürlich sehen, dass die 12 Stämme Israels, die Nachkommen Abrahams, ein Königreich einmal waren unter David und dem König Salomo. Und danach aber das Ganze zerbrach in 2 Königreiche, einmal 10 Stämme des Nordens und dann 2 Stämme, der größere war Juda, im Süden. Und dann wurde das Nordreich zerstört und zerstreut von den Assyrern in der ganzen damalig bekannten Welt des Vorderen Orients, in alle Länder. Und später dann noch einmal Juda durch die Babylonier ins Exil geführt. Und diese Stämme, also Juda und Benjamin im Wesentlichen, die wurden dann aber unter einem Erlass des Königs Kyros wieder in ihre Heimat gelassen. Also sie durften zurückkehren und kehrten zurück aus dem Exil, bauten Jerusalem wieder und dann sprach man von den Juden. Und die anderen 10 Stämme blieben zerstreut. Und das ist im Übrigen bis heute so. Das war schon auch zur Zeit Jesu so. Deswegen spricht man dann im Neuen Testament von den Juden, weil das im Wesentlichen der große Stamm Juda gewesen ist. Und in Samarien gab es so ein bisschen eine Mischbevölkerung, die waren deswegen auch nicht so gut angesehen von den Juden, das merken wir im Neuen Testament. Und jetzt haben wir hier in diesen Prophetentexten also die Verheißung, aber dass Gott sie sammeln wird aus allen Ländern, von den Enden der Erde. Also hier bezieht es sich nicht eindeutig auf diese Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Denn da kamen sie aus einer Region zurück. Die Babylonier hatten nämlich das Volk deportiert in eine Region, während die Assyrer das Volk zerstreut haben, überall in ihrem assyrischen Großreich. Und dann ist ja das Volk noch einmal zerstreut worden, 70 nach Christus, im jüdisch-römischen Krieg. Die Römer haben dann auch deportiert und dann durften die Juden auch nicht mehr in ihr Land. Und da sind sie im ganzen römischen Reich zerstreut worden und jetzt sind sie zerstreut auf der ganzen Erde, unter allen Völkern. Und genau das ist die prophetische Aussage in den Prophetentexten. Aus allen Ländern der Erde, von den Enden der Erde, will er sie sammeln, wohin er sie zerstreut hat, als ein Gerichtshandeln. So wird das bei den Propheten ja deutlich gesagt. Und dann wird er sie wieder in ihr Land zurückbringen. Und wir sehen ja geschichtlich, dass es tatsächlich geschehen ist, nachdem keiner das erwartet hatte. Auch die ganze Kirche, alle großen Vertreter Geistlichen der Kirchen, katholisch wie evangelischerseits, haben das geleugnet. Über die Jahrhunderte, seit der Reformation auch, ist das immer geleugnet worden, gesagt, die Juden gehen nie zurück und kriegen nie ihr Land. Obwohl aber das da steht, nicht? Also man kann sich täuschen, auch als Theologe. Interessant ist, dass im Propheten Jesaja Gott folgende Verheißung gibt. Er sagt, die Völker werden Israel nehmen und in das Land zurücksetzen. Ich habe das schon mal gesagt in einer Predigt, möchte es aber noch mal erwähnen. Steht ganz explizit, die Völker werden Israel nehmen und in sein Land setzen. Und das war 1948 ja geschehen durch die UNO-Vollversammlung. Nicht? Die Völker haben es beschlossen, dass die Juden dort wieder wohnen sollen. Und dann gehört zu dieser prophetischen Ankündigung auch, dass Gott sagt, ich will sie alle sammeln, alle, und ich will nicht einen von ihnen zurücklassen in den Völkern. Das sehen wir jetzt noch nicht. Und ist ein Handeln Gottes dann, diese Sammlung. Und was also hier geschieht, ist, dass Gott bestätigt sein Versprechen an Abraham, was er Abraham gegeben hatte. Und deswegen wird auch die Botschaft sowohl an das Haus Juda als auch an das Haus Israel gerichtet, weil sie ja alle 12 Stämme, sind ja Nachkommen Abrahams. Ne? Sie sind das Bundesvolk. Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht. Und zu dieser Verheißung gehört also folgender wesentlicher Tatbestand. Er wird sie reinigen von jeder Unreinheit, wird ihnen vergeben und wird einen Friedensbund aufrichten. Und dann soll das Land heil werden. Und daraus habe ich jetzt folgende Gedanken. Das ist ein erster Predigt-Stichpunkt. Eine dreifache Wiedergeburt ist hier verheißen. Eine dreifache Wiedergeburt im Zusammenhang mit Israel. Und zwar sehen wir die Wiedergeburt des ganzen Volkes durch Gottes Geist. Er sagt, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und danach tun, deren Herzensgesinnung neu wird zum Gehorsam gegenüber Gott. Das ist Wiedergeburt des Volkes. Dann die zweite Ebene ist eine nationale Wiedergeburt sozusagen. Eine nationale Wiedergeburt zu einem Königreich des Friedens unter der Herrschaft des Messias. Da müsste man jetzt noch weitere Prophetentexte dazu nehmen. Das ist immer der Sohn Davids, nicht? Der Messias, der König sein soll und ein Friedensreich aufrichten, ist die nationale Wiedergeburt. Und dann aber noch eine dritte Ebene, die Wiedergeburt des Landes, so möchte ich das mal nennen. Denn es ist ja schließlich so, dass Gott ihnen ein Land versprochen hatte, als er sie aus Ägypten führte. Das haben wir so im Ohr, ne? Ich will euch in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Das hat Israel im Laufe seiner Geschichte so nie erfahren dürfen. Und der Grund ist, das finden wir eigentlich fast auf jeder Seite des Alten Testamentes, dass Gott sagt, aber ihr seid nicht gehorsam. Das Volk ist immer in seinem Herzen rebellisch, ungläubig, zweifelnd, tut nicht, was Gott ihnen sagt, und da kommen sie nicht zu diesem vollständigen Segen. Und jetzt verheißt Gott aber, dass er doch diesen Segen herbringen wird für dieses Volk, und dann wird das Land auch inbegriffen sein. In unserem Text heißt es ja, dieses Land war verheert und jetzt ist es wie der Garten Eden. Also wir haben Volk, Nation und Land, wo Gott hier eine Verheißung gibt einer Wiedergeburt. Und da finde ich drei Aspekte nämlich interessant. Erstens ist natürlich, wenn wir jetzt mal aktuell schauen, was aktuell in den Nachrichten ist, doch eine wunderbare Aussicht angesichts dieser Lage, die wir jetzt dort haben. Ist ja ein Elend, ist ja wirklich ein großes Elend mit diesem Volk und auch mit dem Land, aber ist auch ein großes Elend für die Nachbarn. Ist ein Elend auch für die ganze Welt. Denn alle Völker schauen dahin und sehen das, nicht? Wie ein Pulverfass. Man weiß nicht, was passieren wird. Und vielen macht das auch Angst. Aber Gott hat eine Verheißung gegeben und er wird sie erfüllen. Das ist ein großes Hoffnungswort, was wir da finden bei den Propheten, nicht nur für Israel, sondern letztlich ja für die Welt, für alle Völker. Und zweitens ist es so, dass mir dieser Gedanke wichtig war, weil die Christenheit sich daran gewöhnt hat, dieses große, wunderbare Thema einer neuen Geburt, durch die wir ja Gottes Kinder werden, Erben des Himmelreiches werden, für sich alleine zu reklamieren. Die Christenheit hat das immer für sich reklamiert, nicht? Petrus, diesen wunderschönen Wochenspruch, gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, sagen wir ja, durch die Taufe und durch den Glauben haben wir ein neues Leben bekommen voller Hoffnung. Und das ist für uns, aber das Thema einer neuen Geburt ist größer. Die Verheißung einer neuen Geburt betrifft immer noch auch Israel. Wenn auch im Sinne unseres Predigttextes das noch in der Zukunft liegt, diese großartigen Dinge, die hier geschrieben stehen. Und ich möchte das deswegen hineinpredigen in die Gemeinde, weil ich der Meinung bin, dass wir 1948 mit der Gründung des Staates Israel zwar sehen, sozusagen wie ein, dass Gott uns ein Zeichen gibt, dass sein Wort wahr ist, denn diese Texte sind tausende Jahre alt. Kein Mensch hat das ausdenken können. Die Völker werden Israel nehmen und in sein Land zurückbringen, nach fast 2000 Jahren der Zerstreuung. Das ist ja ein Irrsinn. Und deswegen haben es ja auch die Kirchen nicht geglaubt, nicht? Aber es ist geschehen, sodass wir ein Zeichen haben, ein deutliches Zeichen, dass Gott sein Wort erfüllt. Es hat ja schon begonnen, aber es ist noch nicht, was es sein soll. Und ich möchte auch erwähnen, es wird auch nicht durch politische, menschliche Versuche, Lösungen, militärische Lösungen, wird das auch nicht zustande kommen. Weil das etwas ist, was Gott sich vorbehalten hat. Es wird da so lange Theater sein, bis Gott das beendet. Das ist meine feste Überzeugung. Aber er wird es beenden. Weil er es versprochen hat. Und wenn wir also sehen, dass in einem Teil doch schon das aufleuchtet, dass Gott sein Wort wahrmacht und dass es nicht hinfällt, sondern Gott treu ist, dann können wir doch das andere auch glauben und eine große Hoffnung haben für unsere Welt. Und das Dritte, was ich zu diesem ersten Predigtpunkt sagen will, ist, dass Jesus am Kreuz, wir haben ja jetzt Karfreitag gefeiert, Ostern liegt gerade hinter uns, dass Jesus am Kreuz also nicht nur für uns die Grundlage geschaffen hat für ein neues Leben aus Gottes Barmherzigkeit, sondern das Kreuz ist auch die Grundlage für die Wiedergeburt seines Volkes Israel. Auch wenn sie das bis heute so nicht anerkennen. Aber das ist die Grundlage. Als Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht, da war das alles inbegriffen. Denn Gott sagt in den Propheten, ich will die Sünde dieses Volkes wegnehmen an einem einzigen Tag. An einem einzigen Tag will ich sie wegnehmen. Das ist auf Golgatha geschehen, aber sie haben es noch nicht erkannt. Sie haben es noch nicht für sich angenommen. Aber der Punkt wird kommen. Am Kreuz ist die Grundlage geschaffen worden für die Erneuerung auch dieses geschundenen Landes, das ja zu einem Zankapfel geworden ist und zu einem Pulverfass für die ganze Welt. Das war alles in diesen Worten Jesu enthalten, es ist vollbracht. Das ist mein Glaube. Zweitens, warum ich dieses Thema heute mal predigen wollte. Gott beweist in all dem seine Einzigartigkeit und Souveränität. Gott beweist seine Einzigartigkeit und seine Souveränität. Diese Verheißung für sein Volk, diese Wiedergeburtsverheißung für sein Volk, ist in der Welt einzigartig. Ist einzigartig überhaupt in der ganzen Geschichte, dass ein Volk seine Identität als Volk über 2000 Jahre Zerstreuung ohne eigenes Land, ohne eigene Regierung überhaupt bewahrt. Das gibt es gar nicht noch ein zweites Mal. Die Völker gehen unter. Spätestens nach der vierten, fünften Generation ist es dann vorbei. Oder sie haben irgendwo ein Land. Aber 2000 Jahre Zerstreuung überall in aller Welt, zusammengehalten nur durch das Wort Gottes, durch das Alte Testament, was sie haben, durch den Sabbat, die Passafeier und die Beschneidung in allen Völkern dieser Welt zu Hause und doch eine Identität bewahrt, ist einzigartig. Und dass Gott sagt, ich habe eine Geschichte mit diesem Volk, die über Jahrtausende hinweg sich zieht, an einem Faden, an dem Gott anknüpfen wird, das ist einzigartig. Und es zeigt die Einzigartigkeit dieses Gottes. Das ist nämlich nicht Verdienst des Volkes, sondern das ist alles deswegen da, weil Gott es verheißen hat und weil er tut, was er sagt. Er ist Herr über die Geschichte. Gott ist Herr auch über die Völker. Gott ist Herr auch über die Natur und über die Welt, in der wir leben. Das wird hier deutlich. Und Gott sagt ja auch, ich tue es nicht um euretwillen. Zweimal in unserem kurzen Predigtabschnitt sagt er, ich tue das nicht um euretwillen. Wird zweimal betont. Der Grund für Gottes Handeln liegt überhaupt gar nicht beim Volk, sondern liegt ausschließlich bei Gott selbst. Ich tue es um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt. Das ist ja ein Vorwurf, nicht? Den Gott hier macht. Ihr habt meinen Namen entheiligt, wo immer ihr hingezogen seid, habt ihr ihn entheiligt. Das ist eine vernichtende Kritik an Israel. Und es wird dieses Volk ja durch die Propheten so hart gescholten, wird unter Gottes Gericht gestellt. Und das ist ein ernstes und wichtiges Thema, wenn man das heute auch jetzt nicht mehr hören will, dass zum Beispiel auch der Apostel Paulus so harte Worte spricht über Israel, weil sie ihren Messias abgelehnt haben. Und trotzdem derselbe Paulus, der so harte Worte des Gerichts über Israel spricht, warnt auch so deutlich in Römer 11 davor, die Christenheit überheblich und hochmütig auf Israel zu blicken und sich selbstgerecht von diesem Volk irgendwie zu distanzieren. Was die Kirche ja gemacht hat über Jahrhunderte hinweg, sie hat die Aussagen von Paulus, die Kritik, die er hat, für eine ganz unangebrachte Überheblichkeit gegenüber diesem Volk missbraucht. Stattdessen hätte man ja auf eine ganz andere Ebene gehen müssen. Denn es geht in der Geschichte Israels und der Gemeinde um ihn, um Gott. Es geht ja gar nicht um uns. Aber in der ganzen Geschichte ist das Thema immer aus einer rein menschlichen Perspektive betrachtet worden. Da wurden sie als Christusmörder beschimpft und so. Man hat immer das auf einer menschlichen Ebene nur betrachtet. Aber die Wirklichkeit dahinter ist, dass Gott einen Plan hat mit seinem Volk und mit allen Völkern. Es geht um ihn, es geht nicht um uns. Und deswegen ist das auch unangebracht, sowohl die Selbstgerechtigkeit, die Überheblichkeit, die Kritik, alles unangebracht. Das Richtige wäre gewesen, zu sagen, wir ziehen eine Lehre aus all dem. Und das bringt mich jetzt zu meinem letzten Punkt. Was ist denn die Lehre aus all dem? Mein dritter Punkt heißt, es ist ein Grund zur Hoffnung. Auch für uns als Gemeinde. Ist ja auch die Frage, wenn ich so ein Israel-Thema predige, was geht uns das denn jetzt an als Gemeinde, nicht? Also wir bekennen Jesus als den Messias des jüdischen Volkes. Jesus war Jude, das muss man erstmal deutlich genug herausstellen. Und sagen, er ist aber auch das Licht für die Heiden. Sein Volk hat ihn verworfen. Trotzdem gilt über diesem Volk noch die Verheißung, die Gott gegeben hat, dass er nämlich am Ende ihr Geschick wenden will. Und das über einen so langen Zeitraum und über so viel menschliches Versagen. Das ist eine Botschaft für uns als Gemeinde. Denn ich denke, müssten wir nicht als Christen, wenn wir einen solchen Satz lesen, ihr habt meinen heiligen Namen unter den Völkern entheiligt. Vorwurf Gottes an sein Volk Israel. Ne? Ihr habt meinen heiligen Namen unter den Völkern entheiligt. Müssten wir da als Christen nicht die Luft anhalten und sagen, ja, das betrifft uns aber doch auch, nicht? Also überall, wo Europa seine Herrschaft in der Welt aufgerichtet hat, mit der Kreuzfahne, ist Unrecht und Gewalt geschehen und in schäbiger Weise oftmals unter Berufung auf den christlichen Glauben dann gerechtfertigt worden. Können wir als Kirche, als Christenheit angesichts einer so langen Geschichte von Schuld und Versagen, und die Kirchengeschichte ist eine einzige, also das war das Schlimmste eigentlich im Studium, Kirchengeschichte, weil da guckt man vom spätestens 2. Jahrhundert an in solche Abgründe hinein, dass es einen gruselt. Aber dann ja auch ganz persönlich, wenn man das eigene Leben betrachtet, die eigene Lebensgeschichte, wie oft hat man den Namen Gottes entheiligt? In jedem Streit, in jeder Sturheit, in jeder Unbarmherzigkeit, die man hat, wo man überhaupt nicht Christus widerspiegelt, seine Sanftmut oder Geduld mit Menschen, seinen Wille zu retten, zu heilen, zu heben. Ist das da? Spiegeln wir das wieder? Oder ist da nicht ganz was anderes? Und müsste man die Luft anhalten und sagen, ja, wir haben seinen Namen entheiligt. So oft. Ist da überhaupt noch Grund, auf Erneuerung zu hoffen? Schauen wir doch an, wo stehen wir als Kirche, als Gemeinde, wo sind wir da? Ganz schön auf den Hund gekommen. Gibt es da noch Hoffnung? Und Gott sagt hier zu seinem Volk Israel, ich will meinen großen Namen, den ihr entheiligt habt, wieder heilig machen und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Man könnte so eine Aussage ja als Beleidigung hören und sagen, wie jetzt, also es geht Gott gar nicht um uns. Es geht nur ihm um sich selbst. Ist Gott ein Narzisst? Oder ich mach's nicht für euch, ich mach's nur um meines Namens willen. Kann man so sehen, aber ich will es mal anders sehen. Die Wahrheit ist nämlich, dass diese Begründung des Handelns Gottes, ich tue es um meinetwillen, die einzige Hoffnung ist, die wir haben. Dass Gott zum Ziel kommen wird in der Geschichte mit seinem Volk Israel und auch in der Geschichte seiner Gemeinde und auch mit deiner und meiner Lebensgeschichte. Eine andere Grundlage sehe ich da nicht. Und deswegen ist das so wichtig herauszustreichen, diese Geschichte des Volkes Israels ist eine Schuldgeschichte, eine Geschichte von Blindheit und Rebellion gegen Gott. Aber das soll uns nicht dazu führen, auf dieses Volk zu schauen. Es ist unser eigenes Thema ja auch. und ist die unendliche Barmherzigkeit Gottes, dass er an seinem Wort und seiner Verheißung festhält, für dieses Volk, für uns als Gemeinde ein unglaubliches Trostwort zu sagen, er wird auch mit uns ans Ziel kommen, weil es um ihn geht. Es geht um ihn und es geht nicht um uns. Und das ist nicht Narzissmus, sondern das ist Realismus, denn von Gott kommt alles, alles ist von ihm hergekommen, durch ihn ist alles geschaffen und auf ihn zielt alles hin. Soll es da um uns gehen als Mittelpunkt? Der Mensch ist nicht der Mittelpunkt. Und es ist bedauerlich, dass die kopernikanische Wende in den Wissenschaften, wo man endlich mal erkannt hat, im Mittelpunkt steht die Sonne und nicht die Welt, in der wir leben, leider nicht dazu geführt hat, mal eine Wende zu machen, im Denken zu sagen, im Mittelpunkt stehe nicht ich, dass Gott um mich herum kreisen müsste, sondern im Mittelpunkt steht Gott und was er sich vorgenommen hat. Aber nein, es ist das Gegenteil geschehen. In den Wissenschaften kopernikanische Wende, man sagt, im Mittelpunkt steht die Sonne. Und im Humanismus genau die gegenteilige Wende, im Mittelpunkt wird der Mensch gestellt mit all seinen Befindlichkeiten und Gott wird an den Rand gedrängt. Ich finde eine Katastrophe in der Menschheitsgeschichte. Und das wird auch zu immer weiterer Zerstörung führen, weil da, wo der Mensch sich selber in den Mittelpunkt stellt, da ist das Chaos schon vorprogrammiert. Wir werden da immer weiter hineinsteuern. Ich schließe ab mit dem Gedanken, Erneuerung, die Gott hier verheißt, Erneuerung, kommt nur aus Gottes Geist. Woanders kommt die nicht her. Die kommt nicht aus Bildung und Humanismus, sondern Erneuerung, wirkliche Erneuerung der Herzen, kommt nur aus Gottes Geist. Und wir dürfen darum bitten, täglich, damit das Neue, was angefangen hat, durch die Taufe, durch den Glauben, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, dass dieses Neue wächst in unserem Leben, in unserer Gemeinde und über das Alte triumphiert. Das können und das müssen wir erbitten täglich, weil es nicht aus uns selbst kommt. Christus spricht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich wünsche allen, die Gott neu geboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, dass dieses Wissen wirklich eine feste Grundlage und Zuversicht ist, auf der wir stehen und ein Wissen, aus dem heraus wir handeln. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.